Also willkommen zum nächsten Talk, zum letzten Talk live aus dem Saal 2. Es geht um einen weiteren Talk um Kryptographie, um was eigentlich ein Bit ausmachen kann in der Kryptographie. Und ich bitte euch um einen warmen Applaus für Jens Kubizil.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Bevor ich anfange, vielleicht eine kleine Bitte. Hat jemand von euch einen Laserpointer einstecken, den er mir mal ausleihen kann? Ich habe meinen leider liegen lassen. Also wer einen hat, wäre schön, wenn ihr mir den mal vielleicht ausleihen könntet. Ansonsten versuche ich durch einen verlängerten Finger das dann an meinen Folien zu machen. Langer Titel, ich glaube, ich habe irgendwie jetzt den Rekord für den längsten Titel des Kongresses oder so, zwischen supersicherer Verschlüsselung und Klartext liegt nur ein Bit. Und wir werden also im Verlauf des Vortrages sehen, dass das in der Tat richtig ist. Also man kann, wenn man ein Bit kennt, in der Tat ein bisschen was kaputt machen. Ja, durch den Kongress, also in den letzten Tagen, zog sich immer wieder diese Diskussion, Snowden etc. Also seit Juni gibt es halt diverse Diskussionen in der Presse, in anderen Medien, mehr Verschlüsselung zu nutzen. Super, danke. Verschlüsselung zu nutzen. Und in der Tat gibt es also Leute, die verrückt genug sind und nutzen Krypto, setzen PGP ein, gucken, dass ihre Chats verschlüsselt sind etc. Und es gibt auch mehr und mehr Leute, die anfangen, selbst Krypto zu implementieren. Und das hat mir halt so ein bisschen Bedenken gemacht und auch zu denken gegeben, weil es gibt halt immer wieder Fehler, die gemacht werden, wenn man Krypto implementiert. Und ich will im Laufe des Vortrages mal ein paar aus meiner Sicht allgemeine Fehler aufzeigen, die passieren können. Und die vielleicht gar nicht so einfach als Fehler zu identifizieren sind, aber wenn sie denn passieren, haben die sehr oft katastrophale Folgen. Und ich versuche erstmal mit einfachen Sachen anzufangen und mich dann nach und nach ein bisschen zu steigern, was so die Angriffe etc. betrifft. Ja, wenn man so an Kryptographie denkt, sich mit Leuten über Kryptographie unterhält, gibt es viele Irrglauben oder auch korrekte Glauben. Das erste, was man relativ häufig hört von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, heißt, das ist viel Mathematik. Und das ist natürlich richtig. Also wer von euch gestern in dem Talk von Bernstein und anderen gewesen ist, der wird da in den Folien relativ viele Formeln gesehen haben, vielleicht auch Mathematik, die kompliziert aussah. Und es ist natürlich so, wenn man jetzt so an elliptische Kurven etc. denkt, wird das schon relativ viel anspruchsvolle Mathematik. Und mich hat vor kurzem jemand auf ein weiteres Verfahren gestoßen, Matrizen, im Speziellen sind sogenannte Hadamard-Matrizen. Die sind an sich ganz einfach, das sind so quadratische Matrizen, die nur aus 1 und minus 1 bestehen. Und wenn man die halt geschickt einsetzt, kann man daraus auch so Funktionen bauen, die für die Kryptographie halt ein bisschen, also Spaß machen, mit dem man halt Sachen machen kann. Und interessanterweise, wenn man mal versucht, dort ein paar Papers zu finden, die halt diese Matrizen wirklich im Bereich der Kryptographie einsetzen, findet man da relativ wenig. Und wenn man mal dann guckt, was gibt es an Konferenzen, wo Leute halt sich vielleicht über das Thema unterhalten, dann stellt man fest, das sind so kleine Workshops so von 10, 15 Leuten. Teilnehmer bestehen dann in der Regel so aus 7 bis 10 Leuten, die bei der NSA arbeiten, noch ein paar Leute, die bei der University of Maryland arbeiten, also sozusagen direkt im Nachbargebäude. Ich vermute, auch wenn man sozusagen die Veröffentlichung liest, dass da der eine oder andere innerhalb der Behörde auch mehr Nutzen gefunden hat. Also gibt also auch noch viel neben der öffentlich bekannten Kryptographie, die vielleicht auch hier interessant ist. Aber wie gesagt, also oftmals ist halt der Glaube, und das ist vermutlich auch richtig, je mehr man an aktuellere Kryptographie rankommt, man braucht halt viel mathematisches Vorwissen. So ein grundsätzlicher Glaube, der auch immer vorherrscht bei Kryptographie, ist, wenn ich Krypto verwende, wenn ich Verschlüsselung einsetze, dann bin ich sicher. Das macht mich sicher, meine Kommunikation, kann nichts mehr passieren. Und die Variante für Experten ist dann, ja, ich nehme einfach einen längeren Schlüssel und dann bin ich noch viel sicherer als vorher. Und bei vielen Leuten gibt es dann so diese Verwirrung, dass sie sagen, na gut, ein 1024-Bit RSA-Schlüssel ist viel sicherer als ein 128-Bit AES-Schlüssel zum Beispiel. Also so dieser Vergleich Äpfel mit Birnen. Oder halt auch, das hatte ich in einer Diskussion vor kurzem erlebt, dass sie sagen, ja, AES 256 ist viel sicherer als AES 128, was zumindest in der Theorie auch nicht ganz richtig ist. Ja, oder dann sozusagen eine Sache, die man auch immer wieder hört, ist so ähnlich wie vorher, wenn ich den Algorithmus XY verwende, dann kann mir halt nichts passieren, weil den haben so und so viele Experten angeguckt und der ist quasi unknackbar. Und ein bisschen was von diesem Irrglauben will ich versuchen, heute in meinem Vortrag auch zu zerstören. Dazu habe ich mir so, ich sag mal, 6 Regeln, wie ich es genannt habe, also 6 Handreichungen mit ausgedacht. Das erste ist, mag vielleicht einfach klingen, heißt, erfinde nicht deine eigenen kryptografischen Routinen, das heißt, denkt euch nicht eigene Verschlüsselungsprotokolle, eigene andere Sachen aus. Bruce Schneier hat das mal relativ gut zusammengefasst, hat gesagt, es ist für jeden in der Welt, jeden in diesem Saal hier sehr, sehr einfach, einen Algorithmus auszudenken, den er selbst nicht brechen kann. Aber es ist viel, viel schwerer, einen zu erfinden, den auch niemand anderes brechen kann. Und das ist eine Sache, die man in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, also auch so weit vor NSA, also vor 10, 15 Jahren im Usenet, als es noch aktiv bespielt wurde, gab es immer wieder Leute, die in diese Kryptogruppen gekommen sind und haben gesagt, ja, ich habe hier den tollen Algorithmus entwickelt und der ist super sicher, guckt euch den mal an. Wenn man Glück hatte, haben sie gesagt, guckt euch den mal an und dann ist er irgendwie auch sehr schnell auseinandergebrochen. In der Regel war es eher so, dass sie gesagt haben, ich habe hier 3 Zeilen mit meinem super tollen Algorithmus verschlüsselt, versucht das mal zu brechen, kriegt ihr nie raus. Und so in dieser Art und Weise findet man immer wieder Statements und wenn man dann mal versucht, sich die Algorithmen wirklich anzugucken, gehen die eigentlich sehr schnell kaputt. Das Einzige, woran ich mich so über die Jahre erinnere, ist eine Webseite, die heißt kryptochef.net und dieser Mensch hat quasi, hält jeder Analyse sozusagen stand. Also die Webseite sieht auch, also ich habe vorhin nochmal geguckt, die gibt es auch heute noch interessanterweise, sieht aus wie so vor 20 Jahren ungefähr. Also es lohnt sich wirklich, die mal anzugucken und der bietet natürlich eine super sichere Verschlüsselung an, also ist ganz toll. Ja, was macht man stattdessen? Wenn man wirklich sozusagen dahin gehen will, eigene Algorithmen zu entwickeln, ist meiner Meinung nach, sollte man hingehen, sich zunächst erstmal mit Kryptoanalyse zu beschäftigen. Das heißt, mit der Wissenschaft Codes zu brechen. Und was ich persönlich als Quelle für ganz, ganz sinnvoll, ganz nützlich halte, ist so eine Serie von Büchern, die heißt Military Cryptanalysis. Das ist ein Kurs, der bei der NSA gehalten wurde, vielleicht auch noch gehalten wird, ist entwickelt worden von Friedman, also auch einer der großen Kryptografen, später von Kalimaus ein bisschen weiterentwickelt. Ist, glaube ich, so, also die Version, die öffentlich ist, müsste so aus den 70er Jahren sein, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben in 4 Bänden sozusagen, gehen die durch verschiedene kryptoanalytische Verfahren durch, versuche mit Übungsaufgaben halt die Leute, die das mitmachen, halt so ein bisschen zu begleiten und sie zu erklären, wie kann man Codes brechen. Und das ist halt, wie gesagt, zwar ein Kurs, der entwickelt wurde für die internen NSA-Analysten und ist jetzt halt irgendwann mal durch so eine Feuerklage in den USA freigeklagt worden. Und ist also ganz interessant zu lesen. Wenn man sich dann halt ein bisschen das Wissen angeeignet hat, sollte man als nächstes halt versuchen, real existierende Codes zu brechen. Das heißt, es gibt ja halt sehr viele Codes, die existieren und man versucht einfach dann mit dem existierenden Wissen die Codes zu brechen und auch durchaus so Algorithmen, die sozusagen als sicher gelten wie AES, nimmt man halt nicht die volle Rundenzahl, sondern reduziert die und guckt sich erstmal nur ein rundiges AES an, guckt, wo sind die Schwachstellen, was kann ich machen und geht dann so Schritt für Schritt weiter und dann lernt man halt aus meiner Sicht relativ viel. Und wenn man das gemacht hat und wirklich mal was Neues erfunden hat, dann ist es wirklich essentiell wichtig, diese Erfindung sozusagen reviewen zu lassen. Das heißt, für die Leute, die an einem RFA-Kreis Hackspace angebunden sind, kann es schon ausreichen, mit diesem Algorithmus einfach mal in den RFA-Kreis reinzugehen, mit den Leuten da zu reden, zu gucken, ob die das brechen können und dann so nach und nach auch mit anderen Leuten zu reden. Und was immer wieder wichtig ist, das ist auch so eine Lehre, die auch schon 200 Jahre alt ist, wo man annimmt, das sollte jeder kennen, ist halt die sogenannten Kerckhoffschen Regeln. Das heißt, Design dieses Systems muss offen liegen. Das muss man irgendwo lesen, nachlesen können, nachvollziehen können. Und auch das machen sehr viele falsch. Also das passiert immer wieder, dass Automobilhersteller, andere Firmen der Meinung sind, die Codes müssen geheim bleiben, dann sind irgendwelche Leute da, die analysieren den Code und kriegen auf die Art und Weise den Algorithmus trotzdem reverse-engineert. Deswegen, das sind, also wenn man sozusagen hier in dem Bereich unterwegs ist, sollte man das befolgen. Ein zweiter Hinweis, der vielleicht schon für den einen oder anderen nicht mehr ganz so klar ist, heißt, implementiere nicht kryptografische Algorithmen neu. Das ist auch eine Sache, wo man jetzt vielleicht zunächst erstmal staunt, wo ich auch in der Vergangenheit mit vielen schon sehr lange darüber diskutiert habe, weil sie sagen, okay, AES, die Spezifikation liegt offen, das kann ich runterschreiben, ich kann den Algorithmus runterschreiben, das ist ja alles völlig trivial, ist kein Problem. Schauen wir so ein Beispiel zum Aufwärmen, habe ich mir mal rausgenommen, RSE ist fast 40 Jahre alt, es ist also wirklich ein abgehangener Algorithmus, ist doch eigentlich einfach zu implementieren, die Beschreibung kann ich in der Wikipedia nachlesen, es gibt 1002 Webseiten, wo ich das nachlesen kann, dürfte doch kein Problem sein. Vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, nur mal ganz kurz, wie funktioniert RSE? Man sucht sich zunächst erstmal zwei Primzahlen aus, multipliziert die Primzahlen und berechnet dann noch so eine Zahl Phi von n und das ist einfach beide Primzahlen mit 1 subtrahiert und dann multipliziert, also P minus 1 mal Q minus 1. Und die Schwierigkeit ist natürlich hier eine gute Primzahl zu finden, das also kann natürlich 13 und 17 nehmen, aber dann kommt man halt auch nicht viel weiter. Was man dann im nächsten Schritt machen kann, man wählt sich ein E, also eine Zahl E, die kann man halt hier auch frei bestimmen, die liegt zwischen 1 und diesem Phi von N, was vorher berechnet worden ist, und es muss teilerfremd sein, das heißt, der größte gemeinsame Teiler zwischen dem E und dem Phi von N muss 1 sein. Und das kann man auch wieder nachlesen, da gibt es also quasi fertige Algorithmen, so eine Sache zu bestimmen oder zu gucken, ob die wirklich teilerfremd sind, das ist also auch völlig trivial. Und dann im letzten Schritt berechnet man so eine Multiplikation aus E und D, dass das Ergebnis dann äquivalent 1 modulo Phi von N ist. Und dahinter steckt der euklidische Algorithmus, den man da berechnen muss, und das ist auch sowas, kann man auch in Wikipedia und anderen Seiten nachlesen. Also die ganze Sache in Code zu gießen, ist zunächst erstmal ganz einfach. Und dann das Ergebnis, also die Zahl n, die ganz am Anfang mal berechnet worden ist, und e sind dann der öffentliche Schlüssel und d sind der private Schlüssel. Und wenn man das dann sozusagen noch ein bisschen schön machen will, muss man das halt in ein gewisses Format am Ende bringen. Also man wird natürlich nie in der Software diese Zahlen als Zahl finden, sondern die sind halt speziell codiert, aber das geht, muss man vielleicht ein bisschen nachdenken. Aber ich habe mir jetzt hier nur mal drei kleine, einfache Beispiele ausgesucht, wo es schon schief gehen kann. Also gerade, ich hatte gesagt, die Primzahlen müssen halt entsprechend groß sein und man muss doch recht lange suchen, je nachdem wie man sucht, um so ein P zu finden. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, naja, es gibt so Primzahlzwillinge. Es gibt sozusagen eine Zahl, die ist eine Primzahl. Und wenn ich darauf 2 addiere, habe ich wieder eine Primzahl. Und das heißt, ich muss doch für die zweite gar nicht lange suchen, sondern probiere. Und wenn ich die gefunden habe, habe ich gleich 2 Primzahlen. Habe für die erste zwar ein bisschen Zeit investiert, aber die zweite habe ich wahnsinnig schnell gefunden. Und nehme dann sozusagen diese erste Zahl als die erste Primzahl und das P plus 2 dann als das Q, was wir vor uns gesehen haben. Und lasse meinen Algorithmus durchlaufen. Perfekt. Und wie ihr vielleicht gehört habt, ist das Hauptproblem, diese Hauptsicherheit liegt in der Faktorisierung. Das heißt, das N, was da ganz rechts an der ersten Zeile steht, kann man halt nicht wieder zurückrechnen in P und Q. Wenn man aber jetzt sozusagen das macht, wie es hier auf der Folie steht, dass ich nämlich diese Primzahlzwillinge nehme, dann könnte ein geschickter Angreifer auf die Idee kommen und einfach die Wurzel aus N bilden. Und die Wurzel aus N ist ja dann sowas wie P mal P. Und dann hat er sozusagen fast ein P errechnet. Das heißt, er muss noch ein bisschen gucken und kommt sehr schnell zu dem P vielleicht zurück und kann sozusagen sehr doch interessanterweise schnell das N faktorisieren. Und ist also eine relativ grundlegende Erkenntnis, dass die zwei Primzahlen sehr großen Abstand haben sollen, wobei aber die ungefähr dieselbe Anzahl an Stellen haben sollen. Das muss man also hier wissen und beachten. Gerade wenn man jetzt an Rechner denkt, wenn man reines RSA zum Beispiel macht und damit irgendwas verschlüsselt oder entschlüsselt, kann das unter Umständen sehr lange dauern. Jetzt wäre die Idee, man nimmt ein kleines E. 3 liegt da nahe. Lacht nicht, es ist, also ich glaube, es war eine ganze Zeit so, dass OpenSSL standardmäßig 3 als Modulus genommen hat. Und es ist auch gar nicht falsch, weil es ist wirklich in der Tat so, es ist schnell. Und es ist erst dann ein Problem, wenn viele Leute gleich, also auch das E als 3 auswählen. Also wenn man jetzt sozusagen eine Mail an verschiedene Leute verschlüsselt, die als Modulus 3 genommen haben, dann kann es wieder passieren, dass ein Angreifer ganz einfach also wenn man jetzt sozusagen mal 3 Leute aussucht, ich sage hier in Reihe A, B und C, schicke ich eine verschlüsselte Mail und alle 3 Reihen haben quasi 3 als Modulus genommen, dann könnte ich die Nachricht nehmen, also die verschlüsselte Nachricht und daraus die Kubikwurzel ziehen, also sozusagen die dritte Wurzel und habe meine Nachricht wieder zurückerhalten. Das ist also unschön. So ein Angriff, den hat Coppersmith schon vor sehr vielen Jahren gefunden und die Lösung ist einfach, in jede Nachricht so ein bisschen ein Salt reinzugeben, also einen Zufallswert und dann geht der Angriff sozusagen in die Hose und man kann also in der Tat auch 3 als Modulus nehmen. Es wird auch gerne gemacht. Mittlerweile bei OpenSSL ist es meiner Erinnerung nach so, dass die auf 2 hoch 16 plus 1, also 65.537 gegangen sind. Was auch, wenn ihr sozusagen euch überlegt, wie die Zahl binär aussieht, lässt die sich relativ gut mit der rechnen im Computer und es fallen ein paar Schwächen weg. Ähnliches Problem hat man bei kleinem d. Also wenn man sozusagen konventionell die Zahlen, diese Primzahlen p und q auswählt, hat dieses d, was dann errechnet wird, eventuell relativ schlechte Eigenschaften, auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen will. Und auch da kann man sich diese Zahlen alle wieder rausrechnen und den hat einen privaten Schlüssel in der Hand und ist dann sozusagen, hat Pech. Und das sind noch, also diese Beispiele hier sind vergleichsweise alt, also die findet man in Büchern, die zum Teil so 25 bis 30 Jahre alt sind. Das ist also noch sozusagen gesetztes Wissen. Aber es gibt natürlich auch bei RSA immer wieder neue Angriffe. Man muss gerade bei der Auswahl von P und Q noch viel mehr beachten, als das ich jetzt hier auf die Folien geschrieben habe. Also schon das alleine ist eine Wissenschaft für sich. Es könnte es aber sein, dass ihr sozusagen alle Papers gelesen habt, alles beachtet habt, sucht quasi die perfekten Primzahlen aus, die perfektesten, die ihr euch nur ausdenken könnt und schreibt euren RSA-Algorithmus, alles ist perfekt. Und auf einmal kommt da jemand und hört euch zu beim Rechnen. Das ist, also wer gestern bei dem Talk von Bernstein war, hat das vielleicht schon mal gesehen, also ist auch relativ groß durch die Presse gegangen. Tromer, Shamir und andere haben einfach mal einen Rechner, also in dem Falle der ein GNU-PG-RSA-Schlüssel mit dem gearbeitet hat, dem quasi zugehört. Die haben also zunächst mit dem Richtmikrofon gearbeitet, haben das so, ich glaube, 4 Meter ungefähr neben den Rechner gestellt und haben versucht zu lauschen, was macht die CPU für Geräusche. Später haben sie das dann einfach so gemacht, dass sie ein Telefon, so ein Smartphone neben den Rechner gelegt haben und diese Geräusche auch aufgezeichnet haben. Und das, was ich hier mir mit aus dem Paper rauskopiert habe, ist einfach sozusagen das Frequenzmuster. Und ganz rechts seht ihr die CPU-Instruktionen, die gemacht werden. Und sozusagen, man sieht also schon, dass es bei verschiedenen Instruktionen hier verschiedene Muster gibt. Und die konnten halt auf die Art und Weise einen 4096-Bit-Schlüssel einfach mal wieder zurückrechnen. Und das ist nur eine Möglichkeit von sogenannten Seitenkanalangriffen. Also so, das ist, also Tromer beschäftigt sich so seit 10 Jahren ungefähr mit diesem Thema Acoustic Crypt Analysis. Das heißt, er hört Rechnern beim Chiffrieren und anderen Sachen zu und versucht daraus was zu rechnen. Andere Leute gehen auf den Stromverbrauch von Smart Cards, von Rechnern und versuchen halt zu gucken, wann gibt es mal so einen Peak im Stromverbrauch, wann gibt es keinen Peak und gucken dann, was macht der Rechner. Oder eine relativ bekannte Sache sind Timing-Attacken. Das ist, also das findet man auch sehr, 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 sehr häufig. Und das ist jetzt auch wieder so ein ganz einfaches, triviales Beispiel. Das ist ein bisschen Java-Code. Array.equals und dann werden halt hier 2 Werte Byte für Byte verglichen. Und dieser Code ist aus einer Bibliothek, aus einer Kryptobibliothek, die heißt Keysar. Es ist 2009, glaube ich, oder 2010 von einem Forscher gefunden worden. Was macht der Code? Er nimmt also hier 2 Werte entgegen und vergleicht die eben Byte für Byte, was ich gerade gesagt habe. Und wenn das erste Byte schon verschieden ist, kommt er zurück und sagt, hier, stimmt überein und ist zu Ende. Sind er gleich, geht er halt zum nächsten Byte, bis das entweder wirklich gleich ist, dann ist alles gut, oder irgendwann später kommt er dann zurück. Und diese Unterschiede in der Berechnung kann man halt auch messen und daraus Schlüsse ziehen. Das heißt, wenn schon die erste Stelle bei diesem Vergleichswerten falsch ist, kommt der Code sehr schnell zurück, dauert es ein bisschen länger, dauert es bei dem Code halt auch länger und am längsten dauert es hier in dem Beispiel halt, wenn die beiden Werte wirklich gleich sind. Und mit bisschen Geschick kann man halt auf die Art und Weise Passwörter rausrechnen. Es gibt so eine Analyse, da haben Leute einen geheimen SSH-Schlüssel übers Netzwerk versucht zu ermitteln und das auch geschafft. Also die Timing-Attacken sind sehr, sehr unschön. Und selbst wenn man sich jetzt überlegt, wie kann man das ordentlich machen, wie kann man sozusagen Funktionen schreiben, die das vielleicht anders machen, muss man da immer noch aufpassen, weil manche Compiler versuchen sehr intelligent zu sein und optimieren immer noch was weg. Also hier bei solchen Sachen muss man halt wirklich sehr, sehr aufpassen. Ja, und gerade das Beispiel habe ich vor kurzem mit auch Bekannten besprochen, wo wir eben so über Timing-Attacken gesprochen haben, die auch für das Thema auch neu war. Und die meinten, übers Netzwerk geht sowas doch gar nicht. Das kann nicht funktionieren. Und da haben halt Leute sich Gedanken gemacht, haben das mal versucht nachzumessen und haben gemessen, wenn man sozusagen im Internet unterwegs ist, also über Wide Area Networks, kann man Zeitunterschiede in der Berechnung von 30 Mikrosekunden messen und sozusagen da unterscheiden. Im LAN selbst sind sie bis auf 200 Nanosekunden runtergekommen. Und das ist schon relativ krass. Das heißt, was sozusagen die Konsequenz ist, der Code braucht am Ende Funktionen, die unabhängig von der Eingabe immer gleich lang laufen. Also es gibt immer ein paar Leute, die kommen dann auf die Idee und sagen, naja, wir machen das so eine Randomisierung, dass das halt ein bisschen unklar ist. Aber auch die Randomisierung bringt halt nicht wirklich Sicherheit, sondern man muss halt wirklich sicherstellen, gerade bei so kryptografischen Code, dass der unabhängig von der Eingabe immer gleich lang läuft und dann eben keine systematischen Unterschiede da sind, die dann sich irgendwie errechnen lassen. Und es gibt so auch so ein schönes Paper von, das ist auch schon ein paar Jahre alt, von der University of Cambridge. Die haben mal Tor Hidden Services in dem Falle sich genommen und haben festgestellt, wenn man die unter Last setzt, die Rechner, dann werden die warm und dann verändert sich auch die Zeitunterschiede. Also die Quarzuhr lief andere Takte aus und das konnten die messen. Und das war so krass, dass sie sogar laut dem Paper messen konnten, wenn im Serverraum jemand die Tür aufgemacht hat und da der Raum wärmer geworden ist. Und das ist halt so, was man da sozusagen machen kann, ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Also das Paper heißt irgendwie Hot or Not, Detecting Hidden Services by Clock Skew oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Aber unter dem Namen Hot or Not wird man es bestimmt finden. Gut, jetzt sagt man, okay, vielleicht habe ich euch überzeugt, ihr schreibt euren Code nicht selber. Gibt ja eine OpenSSL-Bibliothek, kann ich dir nehmen. Versuche da meinen Code reinzuschreiben. Ich habe jetzt mal hier so ganz schematisch mal aufgeschrieben, wie bei der libSSL es funktioniert, dass man eine TLS, also SSL-Verbindung aufmacht. Man macht, also ruft erst für eine Funktion SSL Connect auf, für den Handshake. Dabei ist es wichtig zu wissen, also OpenSSL ist ja vergleichsweise generisch und OpenSSL macht keinerlei Überprüfung über die Korrektheit des Hostnames, also weil natürlich man kann mit OpenSSL kann man an LDAP anknüppeln, an HTTP, an diverse andere Sachen und da gibt es halt ein bisschen unterschiedliche Regeln, was Hostname, valide Hostname betrifft. Das heißt, schon diese Verifikation des Hostnames muss man selbst machen. Und jetzt wird es eigentlich ein bisschen hakelig, denn wenn jetzt das Zertifikat nicht validiert, also kommt irgendwie ein Zertifikat zurück, das validiert nicht, dann kann es sein, dass man OpenSSL über den Rückgabewert sagt, da ist was schiefgegangen, also wenn der Rückgabewert kleiner als 0 ist, ruft man dann hier SSL Get Error auf und kriegt dann halt ein paar Informationen zurück. Es kann aber auch sein, dass SSL anders zurückkommt und ein Flag gesetzt wird, das heißt Verify Result. Und in dem Falle muss man dann halt diese Funktion SSL Get Verify Result aufrufen, um zu gucken, was denn hier schiefgegangen ist. Also das klingt schon so ein bisschen hakelig und es gibt in der Tat einige Programme, die das auch falsch machen. Ein markantes Beispiel ist Trillion. Trillion ist halt so ein Messenger. Und Trillian hat auf jeden Fall bis Version 5.3, eventuell auch später, eben nicht dieses SSL Get Verify Result aufgerufen und hat damit letztendlich beliebige SSL-Zertifikate akzeptiert. Und das freut natürlich den Angreifer, man kann halt eine Man-in-the-Middle-Attacke machen, kann da diverse Zertifikate der Software präsentieren und hat dann seinen Spaß. Und gerüchteweise, ich weiß nicht, ob das im Saal vielleicht jemand bestätigen kann, gibt es ein oder zwei Unis in Deutschland, die Trillian so für ihre studentischen Übungen benutzen, um halt wirklich mal Man-in-the-Middle-Attacken zu probieren. Also vielleicht sollte man Trillian eher als studentische Lehrsoftware umlabeln und nicht unbedingt so nach draußen gehen. Also, und da gibt es allerdings natürlich noch verschiedene andere Sachen. Also der zweite Punkt hier ist auch eine Sache, die viele nicht beachten. Also wenn man mit PHP programmiert und FSOC Open nimmt, hat man das Problem, genauso wie bei diesen URL-Bibliotheken, also URLib in Python, die prüfen auch keine Zertifikate. Und es gab in der Vergangenheit von PayPal so ein paar Bibliotheken, die genau FSOC Open genommen haben, Verbindungen aufgemacht haben, ohne das Zertifikat wirklich zu prüfen. Also das solltet ihr, wenn ihr so Code schreiben wollt, wirklich im Hinterkopf behalten. Und ansonsten, wenn es um Krypto-Bibliotheken geht, gibt es so relativ gute High-Level-Bibliotheken, also wie Kisa, da gibt es von Goodman diese CryptLib, dann Bernstein hat mit, ich glaube, also mit diesem Dreier-Team, Lange und Henninger, die SART-Bibliothek geschrieben und die sind auch wesentlich angenehmer und besser zu benutzen als eine Low-Level-Bibliothek wie OpenSSL. Grundsätzlich, der grundsätzliche Hinweis ist halt, Krypto-Code sollte man nie selbst schreiben und wenn doch, den reviewen lassen. Und grundsätzlich sind die Annahmen so, dass man sagt, die Entwicklungskosten von Code ungefähr mal 10, also mal 8 bis mal 10, ist das, was ein ordentlicher Code, also Krypto-Code-Review kostet. Also schon das sollte man im Hinterkopf behalten, das ist also wirklich auch keine preiswerte Angelegenheit und gerade auch bei dieser Kisa-Bibliothek, das hat ein relativ bekannter Kryptograf auch geschrieben, der Steve Weiss und das, die ist an sich sehr perfekt und nur diese eine Timing-Attacke ist dem halt damals durch die Lappen gegangen. Also die dritte Regel, die ich eigentlich denken würde, die man auch kennen sollte, aber die dennoch gerne falsch gemacht wird, ist der Betriebsmodus bei Blockchiffren. Blockchiffren sind also sowas wie DES, AES, die nehmen die Eingabe, teilen die in gleich große Stücke auf und arbeiten dann halt immer auf einem Block und machen mit dem irgendwas, also verschlüsseln den oder umgekehrt entschlüsseln sie den. Bei AES ist es halt hier so, dass es 128, 192 und 256 Blockgröße gibt. Und sozusagen, wenn man jetzt nicht großartig drüber nachdenkt, könnte man auf die Idee kommen, man nimmt den Block der Eingabe, verschlüsselt den und das wird sozusagen der Geheimtext. Man nimmt den zweiten Block, verschlüsselt den, wird der nächste, zweite Geheimtext und das zusammen ist dann der gesamte Geheimtext, den ich halt habe. Das ist also sozusagen die naive, triviale Annahme. Und wenn man dann einen Geheimtext mal wirklich verschlüsselt, wie jetzt gleich zu sehen ist, werdet ihr sehen, ihr könnt quasi nicht mehr erkennen, was ursprünglich mal in dem Text stand, ist also total sicher, oder? Also das ist jetzt in dem Falle wirklich verschlüsselt mit so einem ECB-Mode, also das heißt immer sozusagen wirklich eins zu eins verschlüsselt und man sieht eben immer noch, wie ihr hier ganz klar erkennen könnt, was mal hier gestanden hat auf diesem Bild. Und es gibt auch, wenn ihr in der Wikipedia bei ECB-Modus guckt, da gibt es dieses berühmte Bild vom Pinguin, wo da irgendwie so ein Pinguin als normales Bild da steht, der wird dann halt mit ECB-Modus verschlüsselt und dann sieht man immer noch die Struktur des Pinguin. Und es gibt dieses berühmte Buch von Bruce Schneier, Applied Cryptography, das ist, ich glaube, aus 96 und schon dort steht explizit drinnen, nutzt keinen ECB-Modus, das ist unsicher. Und vor nicht allzu langer Zeit gab es beim CCC-Kongress einen großen Vortrag zum Staatstrojaner und wer den verfolgt hat, wird wissen, die Profis sozusagen nutzen halt natürlich ECB-Modus mit allen Konsequenzen. Gut, dann sozusagen das Zweite, was man dann immer schnell mit kennenlernt, ist dann dieses Cypher-Blockchaining hier. Das sieht also wieder erstmal ein bisschen kompliziert aus, ist es aber nicht wirklich. Also man hat am Anfang hier den Klartext und hier einen sogenannten Initialisierungsvektor. Das heißt, Das ist irgendein Zufallswert, den man sich ermitteln muss. Die beiden Werte werden hier per XOR miteinander verknüpft und das Ergebnis fließt am Ende in diese Verschlüsselungsfunktion ein, also zum Beispiel in AES oder in irgendeine andere Chiffre und wird dann der Ciphertext. Und beim nächsten Block wird wieder der nächste Klartextblock genommen. Man nimmt hier unten den Ciphertext, der hier rausgekommen ist, und verknüpft das hier wieder mit XOR und gibt das Ergebnis wieder in diese Funktion rein und macht es so und hat dann so eine Art Kette von verschlüsselten Blöcken, die so hintereinander geschalten sind. Wichtig ist halt am Anfang immer dieser Initialisierungsvektor, das muss halt ein Zufallswert sein. Es muss auch ordentlicher Zufall sein, ansonsten hat man eventuell ein Problem. Ja, und OpenBSD als Beispiel hat unter anderem einen schönen IPsec-Stack bei sich mit drin. Und vor, ich glaube, 2 Jahren war das, kam mal jemand hoch und meinte, ja, das FBI hat ihn mal bezahlt oder jemand anderes bezahlt, da eine Backdoor in OpenBSD einzubauen. Und da gab es halt auch großen Aufschrei und es gab dann halt einen relativ tiefgehenden Review des OpenBSD-Codes. Und was man da gefunden hat, war eine Sache, die zunächst erstmal ganz harmlos aussah. OpenBSD hat nämlich sozusagen, wenn wir hier an die folgende, also an die letzte Folie denken, die haben sich hier den letzten Ciphertext, also das hier, gemerkt. Und wenn dann eine neue, irgendwas Neues verschlüsselt werden sollte, haben sie das dann wieder als neuen Initialisierungsvektor genommen und haben dann die nächste Funktion damit gefüttert. Und das ist an sich auch vom Gedanken her ganz korrekt, also weil man hat dann eben auch genauso eine Kette. Das Problem ist nur, wenn man jetzt an einen aktiven Angreifer denkt, jemand, der wirklich Bösartiges vorhat, der kann jetzt versuchen, einen Klartext so zu modifizieren, dass, also die Annahme ist halt, er hat vorher das Ergebnis der letzten Verschlüsselung gesehen, kennt sozusagen den Initialisierungsvektor und kann halt so einen gewissen Klartext sich ermitteln, und hat dann ein sogenanntes Orakel. Also er kann ungefähr erraten, was vielleicht der Klartext gewesen ist, beziehungsweise kann zumindest den CBC-Modus auf so eine Art ECB-Modus, was wir vorhin gesehen haben, reduzieren. Ist natürlich ein relativ exotischer Angriff. Auch bei dem XOR-Ring muss man ganz schön aufpassen, das auch richtig zu machen. Ich werde dann, wenn ich die Folien online stelle, auch das nochmal ein bisschen verlinken, dass ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe das jetzt hier aus meinen Folien auch extra rausgenommen. Und dann es ist also jetzt schon seit längerer Zeit in OpenBSD korrigiert worden. Wir werden dann später noch ein anderes Beispiel sehen, wo das noch ein bisschen krasser wird. Zweites Beispiel, was auch lange Zeit theoretisch bekannt ist und was so ungefähr vor einer Woche jemand mal wirklich praktiziert hat, ist, hat mit Festplattenverschlüsselung gearbeitet. Also unter Linux gibt es das Lux, was normalerweise Festplattenverschlüsselung macht. Und so ungefähr bis Januar 2013 haben die als Standardmodus für die Festplattenverschlüsselung auch diesen CBC-Modus verwendet. Das Problem hier ist jetzt, dass ein Angreifer, der kennt, wenn wir jetzt an Linux denken, Geheimtext, wenn er die Festplatte zumindest in der Hand hat, und auch Teile des Klartexts. Also in dem Beispiel war es so, dass derjenige hat einfach eine Ubuntu-CD genommen, hat die installiert, und hat halt festgestellt, dass zum Beispiel die Dash, das ist also die POSIX-Shell, immer auf der Festplatte eine gewisse gleichbleibende Position geschrieben wird, wie auch andere Dateien. Und auch in dem Falle wieder durch geschicktes Manipulieren und XORen von diversen Dateien ist es ihm möglich gewesen, beliebigen Code sozusagen auf das System einzuspielen. Das kann halt ein Trojaner oder irgendwas anderes sein, ohne dass man das Passwort kennen muss und ohne dass man wirklich essentiell die Festplattenverschlüsselung bricht. Das liegt nur an Schwächen, in dem Falle an diesem CBC-Modus. Das heißt, jemand hat eine verschlüsselte Partition auf seinem Rechner, ist glücklich, kann nicht passieren, niemand kann seine Dateien lesen, kann auch niemand lesen, das ist richtig, aber ein geschickter Angreifer kann diese Dateien manipulieren, unbemerkt. Und das ist auch was man vielleicht nicht unbedingt haben will. In dem Artikel hier, das wird das alles sehr genau beschrieben und da gibt es also auch den Exploit ein bisschen zum Runterladen oder zum Angucken. Also das ist schon ganz nett. Grundsätzlich sollte man sich also immer überlegen, welcher Betriebsmodus sinnvoll ist. Es gibt also wirklich eine ganz, ganz große Menge von diversen Betriebsmodi, die verschiedene Eigenschaften, positive wie negative, haben. Und bevor man sowas halt einsetzt, muss man sich das genau überlegen. Wichtig ist immer, wenn man CBC einsetzt, muss es ein zufälliger Initialisierungsvektor sein und wie wir halt hier gesehen haben, alte Werte zu recyceln, ist keine gute Idee. Auch CBC-Modus für Festplattenverschlüsselung zu verwenden, ist ebenfalls keine gute Idee, wie wir gesehen haben. Es gibt aus meiner Sicht momentan nur einen, der wirklich nahezu uneingeschränkt zu empfehlen ist, ein Modus, der heißt XDS-Modus, ist also relativ langes Wort, also X, also ist wirklich ein langes Wort, das steht für XOR, Encrypt, XOR mit Ciphertext, Tweaked Mode und Ciphertext Stealing und so weiter. Also da sind relativ fortgeschrittene Konzepte in diesem Modus mit enthalten. Es gibt noch einige andere Modi. Das Problem ist, dass die entweder patentiert sind, was man nie unbedingt haben will, oder sie haben halt andere Schwächen, will man also auch nie unbedingt einsetzen. Und das, was wir jetzt gerade gesehen haben hier bei diesem CBC-Modus, ist halt doch ein großes Problem, wenn man einen aktiven Angreifer vor sich hat. Das heißt, der Angreifer kennt irgendwie eine gewisse Menge von verschlüsselten Texten, von Geheimtexten, kennt auch Klartext dazu und es ist ihm möglich, dadurch mit diesem Wissen einen neuen Geheimtext zu schaffen. Und das ist eine Sache, die man nicht haben will. Man spricht hier sozusagen von Ciphertext-Integrität, die erreicht werden soll. Und diese Ciphertext-Integrität ist dann enthalten in einer Lösung, die sich Authenticated Encryption nennt. Das ist auch vom Prinzip her bekannt seit ungefähr 2000. Und aus meiner Beobachtung heraus geht es erst so in den letzten Jahren wirklich los, dass diese Authenticated Encryption wirklich in größerem Rahmen eingesetzt wird. Und TLS hat es also auch probiert, dieses ganze Thema Authenticated Encryption einzusetzen. In dem Record-Protokoll machen die Folgendes, die haben also die Nachricht, berechnen daraus eine bestimmte Prüfsumme, eine HMAC, berechnen einen Padding dazu und verschlüsseln dann das Ganze. Also verschlüsseln die Nachricht, die MAC und auch das Padding. Wenn die Nachricht ankommt, wird das Ganze wieder entschlüsselt. Padding wird geprüft, die MAC wird geprüft und eventuell dann akzeptiert. Und bis TLS 1.1 gab es zwei Fehlermeldungen bei der Entschlüsselung. Und zwar hat das Protokoll quasi geguckt, ist das Padding korrekt oder ist es nicht korrekt. Wenn es falsch war, kam eine SSL-Alert-Meldung zurück, Decryption failed. Und wenn die MAC falsch war, kam die Alert-Meldung Bad Record MAC zurück. Denkt man, ja, nutzerfreundliches Verhalten, ich weiß, was passiert ist, ist ja an sich nicht schlimm. Das Problem, was sich hier raus ergibt mit diesem kleinen Unterschied, und das ist jetzt eben das, was ich sozusagen in meinem Titel mit reingetan habe, also dieses Wissen, Padding falsch oder richtig, kann man hier wieder die Nachricht, diesen Geheimtext so manipulieren, dass man nur aufgrund der Fehlermeldung, Decryption failed, entscheiden kann durch einige Versuche, was stand denn wirklich in dem Klartext, in dem ursprünglichen Klartext drin? Und einige Versuche, wenn man so an Kryptographie denkt, dann denkt man immer so an Anzahl des Universums oder Milliarden, Billionen. Hier ist es so, um ein 16 Byte, also diese Blockgröße rauszukriegen, die 128 Bit in dem Falle, braucht man im Durchschnitt 2048 Versuche. Dann hat man den kompletten Klartext zurückgerechnet. Und das ist also, wie gesagt, bis TLS 1.1 ist das halt hier gemacht worden. Das ist eben, nennt sich Padding Oracle und wie gesagt, ist halt hier in dem Fall sogar direkt möglich, den Klartext zurückzuermitteln. Und wie TLS, wie ich es schon gesagt habe, macht zuerst halt dieses MAC und verschlüsselt danach. Deswegen heißt das ganze Verfahren auch MAC then Encrypt. An sich, wenn man alles richtig macht, kann man das vielleicht verwenden, aber wir haben es halt gesehen, durch dieses eine Bit, was dann noch an Zusatzinformationen gekommen ist. Also diese Information, Pad richtig oder falsch, ist am Ende alles kaputt gegangen. IPsec auf der anderen Seite ist den anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, wir verschlüsseln erst unsere Nachricht und berechnen danach den MAC. Und dieses Verfahren Encrypt, then MAC, ist also auch wird heutzutage als sicheres Verfahren angesehen, als sicheres Authenticated Encryption Verfahren. Es gibt also auch hier bei der IETF einen Vorschlag von Peter Goodman, der versucht, dieses Encrypt-and-Mac-Verfahren als SSL-Extension mit standardisieren zu lassen. Was ich so sehe, es gibt da einige relativ große Diskussionen darum, weil natürlich die Kryptografen hier wieder sagen, naja, wenn es eine SSL-Extension ist, ist es sozusagen wieder anfällig für so Downgrade-Attacken. Das heißt, die eine Seite kann sagen, Encrypt and Mac habe ich nie gehört. Das heißt, da muss die andere Seite irgendein Verfahren nehmen, was schwächer ist. Und deswegen sind sich da die Leute in diesem IETF-Forum nicht richtig einig, das wirklich zu implementieren oder nicht zu implementieren. Was sie stattdessen alternativ vorschlagen, was auch sinnvoll ist, es gibt halt hier direkt Modi, die Authenticated Encryption verwenden, anbieten. Also das GCM, Galois Counter Mode, ist eine so eine Variante. Es gibt diesen ERX-Modus und noch eine ganze zahlreiche Menge anderer Modi, die hier mit Authenticated Encryption arbeiten. Und das ist auch eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Also diese Ciphertext-Integrität will man eigentlich haben. Ein weiteres Problem, was vielleicht auf den Folien hier ein bisschen exotisch rüberkommt, was aber in der Tat auch bei einigen Anbietern zu krassen Problemen geführt hat, spielt sich bei Hashes ab. Hashes sind also so kryptografische Prüfsummen. Und einige Anbieter sind auf die Idee gekommen, man fügt einfach verschiedene Werte hintereinander. Also man, Flickr als klassisches Beispiel, hat ein Secret genommen, also das ist sozusagen gerade die letzte Zeile, die unten steht, und hat eine Nachricht konkateniert daran und hat darüber, über dieses ganze Konstrukt, eine MD5-Summe berechnet. Das Problem bei diesen Hash-Summen wie MD5, SHA-1, SHA-2 etc., die haben so eine gewisse innere Konstruktion, das nennt sich Merkle-Darmgard-Verfahren, nach den zwei Halterfindern. Und die wenden wiederholt so Kompressionsfunktionen an. Und man kann jetzt, wenn man geschickter Angreifer ist, an einen existierenden Hash, also man muss den Hash kennen und die Nachrichtenlänge, und man kann es ein bisschen manipulieren und noch eine modifizierte Nachricht dranhängen, also das, was hier als D' gekennzeichnet ist, und kann daraus eine neue Hash-Summe errechnen. Also man kennt sozusagen die Werte hier, das hier, und hängt einfach sozusagen mit dem Wissen noch was hinten dran und kann einen komplett neuen Hash errechnen, ohne dass man jetzt MD5 grundsätzlich bricht. Das liegt einfach an der internen Struktur. Also das ist jetzt hier oben nochmal ein bisschen genau aufgeführt. Also man muss sozusagen aufgrund der Länge, deswegen braucht man die Länge, muss man sich irgendwie ein Padding errechnen, hängt das ran und dann die Nachricht, mit der man das Ganze manipulieren will, und kriegt dann einen neuen Hash rausgerechnet. Und bei der alten Flickr API war es halt so, dass man diesen Hashwert dann als API-SIG an Flickr übergeben hat. Man hat dann noch ein paar andere Parameter übergeben und hat es an Flickr abgeschickt. Die haben das halt geprüft, war alles in Ordnung, super, und haben das dann als korrekt akzeptiert. Also so ein funktionierender Angriff bei Flickr war dann in dem Falle, dass man über die API auch Leute an externe URLs weiterleiten konnte. Also man hat sozusagen extra ist gleich HTTP CCED zum Beispiel mit rangehangen, und dann ist bei dem Aufruf der URL man automatisch weitergeleitet worden an CCCDE. Ich meine, CCED ist jetzt vielleicht noch eine nette Seite, man hätte aber auch beliebig bösartige Seiten daran hängen können. Also ist auch eine Sache, die sehr unschön ist. Und also es gab dann eine ganze Menge von weiteren Services, die das genauso gemacht haben. Das Flickr war insbesondere halt ein bisschen merkwürdig, weil die halt auch die aus dem Request-String der URL alles, was ein und ein ist gleich war, raus extrahiert haben und das sozusagen dann später korrekt akzeptiert haben. Also man konnte da irgendwas, sowas wie foo ist gleich bar reinschreiben, und das war für Flickr am Ende das gleiche wie f ist gleich oo bar. Also das, da gab es also noch ein paar andere Nettigkeiten, die halt gemacht haben. Ist also mittlerweile auch gefixt, ist aber sozusagen aufgrund der Struktur dieses Hash-Algorithmus hier ein Problem. Ein paar Wissenschaftler haben dann, als sie das entdeckt haben, also auch die zwei, die hier das gesehen haben, haben gesagt, okay, wenn ihr das rumdreht, das Ganze, erst die Nachricht und das konkatenieren mit dem Secret, dann kann das geht das gut, dann funktioniert unser Angriff nicht mehr, weil man eben gewisses Wissen nicht mehr hat. Allerdings haben da später Leute wieder andere Probleme gefunden, deswegen ist das also heute auch nicht mehr zu empfehlen. Stattdessen, das, was wir vorhin schon gesehen haben, es gibt dieses Keyed-Hashed-Max, also dieses HMAX, und unter anderem das HMAX SHA-256 zum Beispiel, wie auch andere, sind eine sehr gute Alternative und haben eben diese Probleme nicht. Ich vermute auch, dass, weiß ich allerdings noch nicht genau, dass der Ketchak-Algorithmus, also dieser SHA-3-Algorithmus, der eingereicht, aber noch nicht fertig spezifiziert ist, vermutlich eben diese Angriffsszenarien nicht mehr bietet. Also vorausgesetzt, die NIST akzeptiert diesen Ketchak genauso, wie er vorgeschlagen ist, würde das vermutlich hier nicht mehr funktionieren, aber wer gestern die Talks gehört hat von Bernstein oder wer halt auch das ganze Zertifizierungsverfahren verfolgt, wird also auch da gesehen, dass die NIST dann hier und da ein bisschen an diesem Algorithmus rumschleift und da was ändert, also da muss man vielleicht vorsichtig sein. Grundsätzlich ist es halt so, dass für ein ordentliches Kryptosystem braucht man auch guten Zufall. Also, und das ist halt auch eine Sache, die, wo viele immer wieder auf die Nase fallen, Probleme kriegen. Für manche ist Zufall sozusagen nur wichtig, für andere ist es essentiell. Also wenn ihr schlechten Zufall habt und das Ganze in DSA, also Digital Signature Algorithm, einfüttert, könnt ihr dort den geheimen Schlüssel rausrechnen. Ein anderes Beispiel, was auch im Laufe des Jahres zu trauriger Berühmtheit gelangt ist, ist ein Chatprogramm namens CryptoCat. Das ist also so ein Plugin für den Browser. Kann man sich also zum Beispiel für den Google Chrome installieren und wenn man dann halt mit Leuten chatten will, generiert das Person einen neuen Schlüssel und man baut quasi gegenseitig über den Browser eine OTR-Verbindung, also Off-the-Record-Messaging, auf und kommuniziert miteinander. Nun ist es halt hier auch so, dass derjenige, der das geschrieben hat, auch kein Kryptograf ist und eine ganze Reihe von Fehlern gemacht hat, die irgendwann dazu geführt haben, dass Leute gesagt haben, ja, das Programm sollte man vielleicht eher in DecryptoCat umbenennen. Und ein interessanter Fehler, der jetzt auf den Random Number Generator, also auf den Zufallszahlengenerator sich bezieht, ist hier so mal auf diesen vier Zeilen mal zusammengefasst. Da spielt also noch ein bisschen was rein, dass das Programm hier JavaScript benutzt. Was sie hier gemacht haben, ist also hier so eine kleine Schleife und haben versucht sozusagen über 250 Werte zu, also von die Zahlen 1 zu 250 durch Modulo auf die Zahlen 0 bis 9 abzubilden, so in der Hoffnung, man hat eben 25 mal die 0, 25 mal die 1 und bis 25 mal die 9. Wenn man sich aber den Code ganz genau anguckt, fällt vielleicht dem einen oder anderen was auf. Also der Code hat eigentlich zwei Probleme. Das eine ist vielleicht nur ein artifizielles Problem, das ist nämlich, dass diese Funktion Random Salsa Byte, die garantiert nicht, dass das irgendwie innerhalb einer gewissen Zeit wirklich irgendwas raus wieder zurückkommt, innerhalb der Range ist. Das heißt, theoretisch könnte man hier davon ausgehen, dass man so eine unendlich lange laufende Funktion hat. Das könnte passieren, weiß man nicht. Das hauptsächliche Problem ist, dass kennt man, wer gerne mal programmiert, das ist auch so ein Fehler, der einfach auch sehr gerne gemacht wird. Man zählt halt hier von 0 bis 250, das heißt, man iteriert nämlich also nicht über 250 Werte, sondern über 251 Werte. Und das Problem ist halt hier, dass durch dieses ganze Modulo hat man am Ende 26 mal eine 0 und 25 mal die anderen Zahlen. Das heißt sozusagen, ein Wert hat so eine Bevorzugung, so ein Skew, wie man so schön sagt. Und das könnte man denken, der eine Wert, was macht der schon? Das ist ja kein Problem oder was auch immer. Es haben dann ein paar Leute von Sophos mal das Ganze in so eine schöne Grafik hier abgebildet, haben die Werte halt hier geplottet in so eine quadratische Funktion. Und hier sieht man was man eben nicht sehen will, nämlich ein Muster. Und ein Zufallszahlengenerator, der ein Muster hat, ist also nicht zufällig. Also man will eher hier so ein schönes Rauschen ohne irgendwelche Muster grundsätzlich haben und das hatte also hier der Code nicht. Und das ist also hier auch eines der Probleme, wo CryptoCat ein bisschen drüber gestolpert ist. Und als Verbesserung kann man sagen, nutzt sowas wie am besten DefRandom oder DefUrandom, wobei wer von euch so gerne mit Routern rumspielt, das ist halt auch so ein nettes Ding. Also versucht man Router anzumachen und generiert euch einen Schlüssel und dann macht es mehrere Male und dann werdet ihr auf einmal sehen, dass diverse SSH-Schlüssel dann hier gleich sind. Und das ist halt auch das Problem, was hier bei dem Linux-Zufallszahlengenerator mit ist. Der muss halt irgendwo am Anfang sein sozusagen einen initialen Seed herkriegen. Und bei den normalen Desktop-Systemen ist es so, da wird irgendwas gespeichert, das wird dann ausgelesen und damit wird der Zufallszahlengenerator geseedet. Und später kommen dann so verschiedene Zufallsquellen mit rein. Also es wird Tastatureingaben, Maus, Festplatten, Sachen werden damit ausgewertet, zum Teil auch Netzwerk. Und wenn ihr euch sozusagen mal überlegt, wie so ein Router aussieht, also meine haben weder Maus noch Festplatte und auch gar keine Tastatur. Das heißt, es fehlt eine ganz große Klasse an Zufallsquellen, die damit reinkommen. Und deshalb dauert es halt auch eine ganze Zeit, bis der halt wirklich ordentlichen, vernünftigen Zufall liefert. Es war eine ganze Zeit auch so, dass der Zufallszahlengenerator von Windows, der war so zufällig, dass wenn man wusste, wie so ein gewisser Status ist, konnte man den Status für nächste Zufälle vorhersagen. Also das ist auch sowas, was man von einem Zufallszahlengenerator nicht wirklich will. Ist aber auch mittlerweile gefixt. Hier, was man so an verschiedenen Funktionen vielleicht verwenden kann, habe ich hier mal mit aufgeschrieben für Programmierer. Und wenn man wirklich sozusagen selbst Zufall generiert, muss man das halt einfach testen. Es ist halt wichtig, sich Gedanken zu machen, wie also die Ausgabe zu testen. Es gibt hier ein Programm, was meines Wissens nur als C vorliegt. Also müsst ihr halt kompilieren und dann könnt ihr da die Ausgabe von eurem Zufallszahlengenerator einfüttern. Das Programm Die Hard testet dann verschiedene statistische Verfahren oder nimmt verschiedene statistische Verfahren, um die Ausgabe zu testen und sagt dann, ob der qualitativ gut oder weniger gut ist. Also grundsätzlich muss man sich aber hier vielleicht ein bisschen Gedanken auch wieder um Mathematik, Statistik machen, um zu sehen, wie gut die Zufallszahlengeneratoren sind. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass, also was ich hier jetzt sozusagen innerhalb der paar Minuten, die ich Zeit hatte, habe ich mir wirklich mal einfach 6 Sachen rausgesucht. Es gibt noch einige andere Sachen, die sozusagen wirklich problematisch sind. Aus meiner Sicht waren das so eine der wichtigsten. Aus meiner Sicht kann man sagen, kryptografische Verfahren sind sicher, wenn sie richtig implementiert und verwendet werden. Also auch sozusagen ein Verfahren, was man hat, was etabliert ist, und man verwendet es aber in einer ganz anderen Art, als ursprünglich vorgesehen ist, kann auch zu sehr unvorhergesehenen und zum Teil massiven Problemen führen. Und was man hier sozusagen vielleicht gesehen hat, wenn das nicht passiert, reichen bereits kleine, winzige Fehler aus für katastrophale Folgen. Also das ist halt so ein großes Problem bei Kryptographie, dass wenn ihr einen kleinen Fehler habt, führt das eben zu massiven Problemen bis hin zu Klartext. Ja, und grundsätzlich auch nützt Sachen nie, weil irgendjemand von euren Freunden oder von eurer Peer Group sagt, dass das cool ist oder dass das ein nettes Icon irgendwo hat mit einem schönen Schloss oder sowas, sondern am Ende muss man sich irgendwie doch immer wieder die Quellen angucken und selber entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Und wie so oft, je mehr Augen drauf gucken und versuchen, da irgendwie Schwachstellen zu finden, desto besser ist es am Ende für den Code und vielleicht kriegt man am Ende wirklich ein sicheres, gutes System raus. Ja, also wie gesagt, das waren halt so ein paar Ideen, die ich mitgebracht habe. Ich hoffe, das hat einem oder anderen geholfen. Ich danke euch fürs Zuhören und wer noch Fragen hat, ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit.
Ja, okay, danke vielmals, Jens, für diesen Vortrag. Und bevor es mit der News Show losgeht, haben wir effektiv noch etwas Zeit. Und wer also noch Fragen hat, bitte wie immer, geht zu den Mikrofonen im Saal oder auf dem Balkon. Und wir starten gerade mal mit einer Frage aus dem Internet.
Also die Frage, die aus dem Internet mich erreicht hat, lautet: Welche von den bekannteren Kryptolibs sollte man meiden und welche sind zu empfehlen?
Also wie gesagt, ich würde versuchen, immer so eine High-Level-Bibliothek zu verwenden. Also das, was ich auch vorhin an dem Beispiel versucht habe zu erklären, dass also Krypto, also die OpenSSL-Bibliothek ist per se nie unsicher. Das soll beileibe bei niemandem hängen bleiben. Das ist einfach die Benutzung von der OpenSSL-Bibliothek ist halt ein bisschen kryptisch. Also man muss halt sehr, sehr aufpassen, um das richtig zu machen. Und diese High-Level-Bibliotheken, die ich auch hier genannt habe, wie Keysar, diverse andere, die sind durchaus sinnvoll. Es ist auch so, dass es gibt diese GPG-ME-Bibliothek, die aus meiner Sicht durchaus sinnvoll sein kann, wobei da mein Eindruck so über letzte Zeit ist, dass durch diese ganzen Snowden-Leaks fangen wieder mehr Leute an, GNU-PG als Software sich anzugucken, und dann gab es in letzter Zeit doch den ein oder anderen Fehler, der da hochgepoppt ist, der mir nicht gefallen hat. Und es gibt auch von Fefe schon vor einiger Zeit so einen längeren, ich glaube damals noch vielleicht Blogartikel oder irgendeinen anderen Artikel mit einer ganzen Serie von Patches, die auch so über die Zeit hinweg so leise, still und heimlich deinen Code eingeflossen sind. Also an sich, sagen wir mal so, kann man das vielleicht verwenden, aber dort würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein.
Okay, also ich bitte euch doch noch etwas leise zu sein. Ich weiß, ihr seid gespannt auf Fefe und Frank und die News Show, aber wir machen trotzdem jetzt noch Q&A. Also bitte seid ruhig, auch wenn ihr in den Saal geht und Sitze sucht. Nächste Frage vom Mikrofon Nummer 2, bitte.
Ja, hallo, ich habe eigentlich keine Frage, sondern zwei Anmerkungen. Das eine ist, bitte, bitte nehmt nicht Dev Urandom her. Urandom blockt nicht. Und das heißt, er nimmt das, was er an Entropie genommen hat, direkt her. Das macht besonders dann Spaß, wenn er den Server auf eine Virtualisierung schickt. Dann hat er nämlich überhaupt keine. Das ist das eine. Und die zweite Sache ist, Die Hard wird nicht reichen. Die Hard zeigt nur, ob der PRNG weiter gut fortschreibt, aber er schaut nicht nach, ob die initiale Entropie gut war. Das heißt, ob man echt gute Zufallszahlen auf die Art bekommen hat, wirst du mit Die Hard nicht feststellen. Du wirst nur feststellen, ob dein SHA-1 oder SHA-256, der da hinten da drin steckt, ob der sauber funktioniert, aber nicht, ob das Seeding sauber funktioniert hat.
Das ist richtig.
Wolltest du nur angemerkt haben.
Danke.
Mikrofon Nummer 4, bitte.
Ich wollte fragen, ob es bei der Benutzung einer Crypto-Library unabdingbar ist, dass diese für die Plattform auch optimiert ist, oder ob es Crypto-Libraries gibt, die auch auf andere Plattformen angewendet werden können, ohne Seitenkanalangriffe zu riskieren.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage richtig verstehe. Also für mich so wieder das Beispiel ist diese Salt-Bibliothek von Bernstein, die ja sehr, sehr klar und sehr getrennt auf so verschiedene Plattformen auch optimiert ist. Wobei aus meines Wissens begründet das Bernstein sehr mit Optimierungseffekten. Das heißt, dass er sich sehr genau überlegt, hier brauche ich nur, sagen wir, 5 Multiplikationen und 3 Additionen, und hier bei der brauche ich dies und jenes. Also da, also gerade Bernstein achtet auch sehr auf so Timing-Attacken. Also da, gerade bei diesen Salt-Bibliotheken, würde ich schon fast sicher sein, dass dort Timing-Attacken nicht mehr möglich sind. Also da, währenddessen bei anderen, muss man halt wirklich darauf achten. Also es gibt einfach Leute, die, obwohl sich das aus meiner Sicht auch schon rumgesprochen haben könnte, durchaus vielleicht nicht auf Timing-Attacken achten. Also da muss man halt ein bisschen gucken. Wobei die genannten, die sind aus meiner Sicht so geprüft, abgehangen und auch zum Teil gereviewt, dass man die guten Gewissens empfehlen kann.
Ja, also die Frage zielte eher darauf ab, ob, wenn ich eine Bibliothek im C-Code nehme zum Beispiel, die kompiliere für irgendeine besondere Plattform, ob dabei dann Effekte auftreten können, wie zum Beispiel, dass irgendwo Schlüssel in Registern vergessen werden oder so etwas in der Art.
Da kann ich nur eine klassische Antwort drauf geben, es kommt darauf an. Also das Problem haben wir bei OpenSSL zum Beispiel gesehen, dass da diverse Sachen nicht weggeräumt worden sind. Also das ist vom Compiler in dem Fall und zum Teil auch von der Bibliothek mit abhängig. Je nachdem, wie die das programmiert haben, kann man keinen generellen Rat geben.
Okay, wir haben noch eine letzte Frage von Mikrofon Nummer 2.
Ja, die Geschichte bei Flickr mit den Hashes, was du gesagt hattest. So als Laie hätte ich jetzt gedacht, dass man bei Passwörtern was Ähnliches macht, dass man das Passwort nimmt und einen Salt dazu und das dann durch den Hash jagt.
Kannst du irgendwie, also bei mir kommt das ganz schlecht an, das, was du sagst. Kannst du nochmal irgendwie wiederholen?
Okay, du hattest die...
Jetzt.
Okay, Flickr und diese Hash-Geschichte.
Genau.
Da hatte ich das so verstanden, du hast irgendwie ein Geheimnis und noch ein bisschen mehr und das wird dann zusammen durch eine Hash-Funktion gesagt.
Genau.
Und wenn ich jetzt Passwörter verschlüssel... Da mache ich ja eigentlich was Ähnliches. Nehme das Passwort, nehme Salt dazu und jag das durch einen Hash. Wäre das dann mit der gleichen Attacke irgendwie angreifbar?
Ne, wenn du ein Passwort hast, machst du ja, hast du irgendwie das, den Salt, dein Passwort da drin und das wird dann gehasht. Und wenn du da irgendwas hinten dran hängst, dann, also ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht so gut rübergekommen ist, der Hash am Ende, dieser Hashwert ist ein anderer als der ursprüngliche Hashwert, aber der ist korrekt. Also, und das wenn du das mit Passwörtern machst, bleibt der Hash ja gleich. Also, wenn du da sobald was hinten dran hängst, ändert sich der Hash und dann kommst du nicht mehr dahin, wo du hin wolltest. Also, das funktioniert da nicht.
Okay, danke vielmals. Wir sind am Ende unserer Zeit und ich bitte euch nochmals um eine warme Runde Applaus für Jens. Danke.